Abraham, dich quält etwas. Seit einiger Zeit bist du nicht mehr derselbe. Sag doch, was macht dir solchen Kummer?
Du weißt es doch, Sarah. Meine Sorgen sind auch deine Sorgen. 86 Jahre bin ich bereits. Und noch immer hat uns Gott keinen Sohn geschenkt. Ich verstehe Gott nicht mehr. Er hat mir befohlen, die Sterne zu zählen. Ich konnte es nicht. Er sagte, so unzählbar werden unsere Nachkommen sein. Ich sollte den Staub auf der Erde zählen, ich konnte es nicht. Er sagte, ich will deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub, sodass niemand sie zählen kann. Und nichts geschieht.
Abraham, Gott hat mit dir gesprochen. Du sollst deinen Sohn bekommen. Deine Nachkommen sollen das Land erben. Müssen denn deine Kinder auch meine Kinder sein?
Wie meinst du das? Ich verstehe das nicht.
Nun, ganz einfach. Wenn du eine andere Frau hättest, wärst du längst Vater eines Jungen. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich bin gerne deine Frau. Aber warum sollte zum Beispiel nicht meine ägyptische Magd den verheißenen Sohn bekommen?
Du meinst, dass ich Hagar als zweite Frau zu mir nehme?
Hagar ist und bleibt meine Magd. Es geht um den Erben.
Aber will Gott das denn?
Sei doch vernünftig, Abraham. Ich bin zu alt, um dir noch einen Sohn zu schenken. Und Hagar ist gesund und jung. Ich überlasse sie dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Oder soll Eliezer, dein Hirte aus Damaskus, dein Erbe sein? Tu's doch. Ich bleib nach wie vor deine Frau. Hagar, bring mir Wasser zum Waschen, aber schnell.
Es tut mir leid, Herrin, aber kann das nicht ebenso gut ein anderer holen? Mir passt es jetzt gerade nicht.
Hagar, was soll das heißen? Mir passt es jetzt leider nicht. Du weigerst dich als meine Magd, mir das Wasser zu bringen?
Wieso Magd? Ich bin schließlich seit einem halben Jahr genauso Abrahams Frau wie ihr.
Hagar, was fällt dir ein?
Das fällt mir ein, dass ich im Grunde höher zu achten bin als ihr. Ich schenke Abraham das gewünschte Kind. Ich weiß, dass ich Mutter werde. Ich mache Abraham keine Schande.
Hagar, das geht zu weit. Sowas lasse ich mir nicht bieten. Du bist nach wie vor meine Sklavin. Und danach hast du dich zu verhalten. Und jetzt geh und hol mir sofort Wasser.
Also, ich weiß nicht, mit den Frauen, das ist so eine Sache. Hast du auch gemerkt, wie giftig Sarai zu Hagar ist?
Und nicht nur zu ihr. Ich gehe Sarai aus dem Weg, wo es nur geht.
Frieden ist auf jeden Fall nicht mehr im Zelt Abrahams.
Sieh dir das mal an. Man kann es kaum glauben, wie die mit Hagar umgeht.
Ich kenne die Frau meines Herrn nicht mehr wieder.
Was meinst du, was gestern hier los war? 10-mal musste Hagar Wasser neu holen. Jedes Mal war es nicht ganz sauber. Und dabei erwartet sie doch ein Kind von Abraham.
Ja, das ist es ja. Jetzt meint Hagar, alle Welt würde ihr zu Füßen fallen. Und dann macht Sarai einfach nicht mit. Was ich auch verstehen kann.
Muss sie aber dermaßen gehässig mit dir umgehen? Also, wenn ich Abraham wäre...
Hätte ich mich da rausgehalten. Da sollen die Frauen unter sich ausmachen.
Hey, still, Abraham kommt.
Abraham? Abraham, es ist eine Unverschämtheit. Du weißt überhaupt nicht, was hier los ist. Diese Hagar erlaubt sich in der letzten Zeit Dinge, als wenn sie die Herrin ist und ich die Sklavin. Also ich kann sie einfach nicht mehr ausstehen. Seitdem sie das Kind erwartet, verachtet sie mich. Das ist Unrecht und du bist schuld daran. Ich rufe den Herrn als Richter an.
Gut, es ist deine Sklavin. Mach du mit ihr, was du willst.
Hagar? Du hier? Wo warst du die ganze Zeit?
Ich war weggelaufen. Ich hielt es nicht mehr aus. Doch jetzt bin ich wieder hier. Sag mal, wie geht es Abraham und Sarai?
Denen geht es gut, wie immer. Willst du wirklich zu Sarai zurück?
Ich muss. Der Engel des Herrn hat es mir gesagt.
Der Engel des Herrn? Hast du ihn gesehen?
Ja, es war im Mittagsland. Du weißt, ich war schon einige Tage unterwegs. Ich wollte unbedingt nach Hause, nach Ägypten. Ich war so verzweifelt. Ich hatte so Angst vor der Geburt. Und dann das Kind und ganz alleine, ohne Vater, die Verachtung der Leute und alles so ungewiss. Da habe ich zu Gott geschrien. Und dann stand plötzlich ein Mann vor mir. Direkt an dem Brunnen, an dem ich saß. Ich hatte ihn gar nicht kommen sehen. Er sagte zu mir, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete ich. Und da gab er mir den Befehl, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Gott, der Herr, wird dir so viele Nachkommen geben, dass man sie nicht zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen und ihn Ismael nennen. Das bedeutet, Gott hat gehört. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ungezügelt wie ein Wildesel wird dein Sohn leben. Er wird gegen jeden kämpfen und jeder gegen ihn. Er lebt getrennt von seinen Brüdern und fordert sie alle heraus. Ja, und da merkte ich, dass Gott mich immer sieht.
Ich verstehe dich nicht, Abraham. Heute Morgen warst du irgendwie bedrückt, voller Sorgen. Du schüttelst den Kopf. Natürlich warst du das. Ich kenne dich doch. Du kannst dich mit deinen 99 Jahren vor mir nicht mehr verstellen. Aber jetzt ist es irgendwie anders. Ist dir dein Gott begegnet? Dein Gott, der Hagar einen Jungen schenkte und mich nicht ansieht?
Du irrst dich ganz gewaltig, Sarai. Du irrst dich. Nicht Ismael, der Sohn der Hagar, ist unser Erbe. Gott hat es mir ganz klar gesagt. Er sagte mir, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, du sollst sie von jetzt an Sara nennen. Das bedeutet Fürstin. Sie soll die Mutter eines ganzen Volkes werden und Könige sollen von ihr abstammen.
Das geht doch gar nicht mehr, Abraham. Das ist unmöglich. Du weißt, ich bin 90 Jahre alt. Da kann man keine Kinder mehr bekommen. Und übrigens, da ist doch Ismael. Ein kräftiger Junge mit seinen 13 Jahren.
Das habe ich auch gedacht. Und darum habe ich Gott gebeten, er möge Ismael bewahren. Aber Sarah, stell dir vor, Gott sagte, deine Frau Sarah wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihn Isaak nennen. Ihm und seinen Nachkommen gilt meine Zusage für alle Zeiten. Auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich will ihn segnen und ihm zahlreiche Nachkommen schenken. Aber mein Bund gilt für Isaak, den dir Sarah geben wird. Über ein Jahr um diese Zeit wird er zur Welt kommen.
Das ist unmöglich. Das kann ich nicht glauben.
Hey, Rego, hast du gemerkt, dass wir dir ein schönes junges Kalb aus deiner Herde geholt haben?
Nein. Doch, ja, jetzt fällt es mir auf. Das Beste, das ich hatte, das überhaupt keinen Fehler hat. Ja, es stimmt, das ist nicht mehr da. Und wieso holt ihr mir mein bestes Stück weg?
Nicht, ich habe es ausgesucht, unser Herr Abraham tat es. Er war selbst hier. Was meinst du, was bei den Zelten unter den Eichen los ist? Wir haben Besuch bekommen, 3 Fremde, ganz vornehme Männer. Sie werden bewirtet, als wären sie Königssöhne. Ja, vielleicht sind sie es ja auch. Stell dir vor, 36 Pfund feinstes Mehl hat sich Sarah von Hagar geben lassen. Daraus hat sie ganz feinen Rosinenkuchen gemacht und der wird wahrscheinlich augenblicklich gegessen.
Du sprichst von 3 Männern? Und wofür ein ganzes Kalb und 36 Pfund Mehl? Ich verstehe immer noch nicht.
Vielleicht haben wir Grund zu feiern. Auf jeden Fall ist jetzt alles aufgetischt. Brot, Kuchen, Butter, Braten, Milch. Und Abraham selbst bedient die Gäste.
Ach, was sind das für Gäste, die unser Herr bedient?
Ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall sind sie unwahrscheinlich vornehm. Stell dir vor, sie haben nach Sarai gefragt. Und weißt du, was sie gesagt haben?
Nee, wie soll ich das denn wissen?
Einer von ihnen sagte ganz laut, sodass wir alles ganz gut hören konnten, in einem Jahr will ich wieder zu dir kommen, dann wird Sarai einen Sohn haben.
Das glaubst du?
Ja, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Auf jeden Fall, Sarai glaubt es nicht. Sie lachte leise vor sich hin. Ich hab's genau gesehen. Ich stand gar nicht weit weg von ihr. Und dann hat sie die Männer angelogen.
Wieso?
Na, einer der Männer fragte Abraham, warum Sarai lacht und warum sie daran zweifelt, dass sie noch ein Kind bekommen wird. Und Sarai behauptete dann später steif und fest, sie habe nicht gelacht. Aber ich hab's gesehen. Ich glaube, sie hatte Angst.
Und warum sollte sie Angst haben?
Ja, ich glaube, diese Männer, die waren irgendwie etwas ganz Besonderes. Vielleicht waren es Boten Gottes, Engel.
Da, sie kommen auf uns zu. Sie kommen hierher zu uns auf die Höhe.
Es ist eben der schönste Platz, weit und breit.
Nee, jetzt trennen sie sich. Zwei gehen den Weg nach Sodom runter. Bestimmt besuchen sie Abrahams Neffen Lot.
Still, Abraham kommt. Er kommt mit dem Fremden hierher.
Abraham, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob sie es tatsächlich so schlimm treiben.
Willst du wirklich die ganze Stadt vernichten? Du kannst doch nicht alle Menschen gleich behandeln. Wenn nun 50 Menschen darunter wären, die gut sind, willst du dann die Guten mit den Bösen sterben lassen? Nein, ich weiß, du wirst es nicht tun. Du, oberster Richter der ganzen Erde, wenn 50 in der Stadt sind, die vor dir gerecht sind, dann wirst du die ganze Stadt um ihretwillen verschonen. So bist du doch. So gut, so gerecht.
Ja. Wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, dann will ich der ganzen Stadt um ihretwillen verzeihen.
Ach, Herr Rich, ich weiß ja, dass ich dir eigentlich nicht einreden darf, denn vor dir bin ich ja nichts als ein armseliger kleiner Mensch. Nichts vor dir. Und nun habe ich schon angefangen zu reden mit dir, deshalb komme ich noch einmal vor dich. Wenn nun an den 50 fünf fehlen, Herr, nur 5, was wirst du dann tun? Wirst du die ganze Stadt zerstören?
Finde ich 45 darin, so will ich die Stadt nicht vernichten.
Herr, es könnte ja sein, dass du nur 40 findest.
Dann will ich es um der 40 willen nicht tun.
Oh, Herr, zürne mir nicht, wenn ich noch einmal frage. Es könnte aber sein, dass man nur 30 findet. Was dann?
Wenn ich 30 finde, verschone ich alle.
Herr, und wenn es nur 20 sind?
Auch dann will ich um dieser 20 Menschen willen die ganze Stadt verschonen.
Herr, zürne mir nicht. Zürne mir nicht, dass ich noch einmal rede. Aber wenn nur 10 gerechte Menschen in der Stadt sind,
dann will ich die ganze Stadt und alle Menschen verschonen.
Hier war es. Genau hier an dieser Stelle.
Was war genau an dieser Stelle, Vater?
Genau hier sahen wir ins Tal. Damals sah aber alles ganz anders aus. Grüne Wiesen, fruchtbare Felder, Städte mit vielen Menschen in schönen weißen Häusern.
Ich sehe jetzt nur Steine, Sand und Felsen und den See mit dem bitteren Wasser.
Es war ungefähr ein Jahr, bevor du geboren wurdest, Isaac. Da stand Gott, der Herr, neben mir. Er sagte, dass die Menschen wegen ihrer Bosheit bestraft werden. Damals wohnte dein Onkel Lot dort unten. Dort. Ich dachte an ihn und an die vielen Menschen dort unten. Wenn es 10 gute Menschen in den Dörfern und Städten da unten gegeben hätte, 10 gute Menschen, dann wäre es nicht passiert.
Was wäre nicht passiert, Vater?
Das furchtbare Gericht. Als die Sonne aufging, da geschah es. Ich stand hier, ich habe alles gesehen. Das Feuer, das vom Himmel kam. Dann der Rauch, der die ganze Ebene ausfüllte. Alle Menschen starben.
Aber Lord, mein Onkel und meine zwei Cousinen, die leben doch noch.
Ja, nur sie wurden gerettet. Dein Onkel Lot hat es mir später erzählt. Zwei Boten Gottes waren gekommen. Sie gingen von hier aus ins Tal. Beinahe wären sie von den Leuten in Sodom überfallen worden. Lot konnte sie gerade noch rechtzeitig in sein Haus hineinziehen. Natürlich wollten sich die Leute von Sodom das nicht gefallen lassen. Sie wollten die Haustür einschlagen. Aber plötzlich wurden sie alle blind. Blind.
Das hat der Gott gemacht, nicht wahr, Vater?
Ja, Gott hatte dafür gesorgt, dass sein Onkel und seine beiden Töchter gerettet wurden.
Und seine Frau? Wurde die denn nicht gerettet?
Es war in der ersten Dämmerung des neuen Tages, so hat mir Lot erzählt. Sie waren schon etwas außerhalb der Stadt. Und da geschah es. Die Erde bebte, schwarze Wolken zogen auf. Und dann kam das Feuer. Die Engel hatten ihnen gesagt, dass sie niemals zurückziehen sollten. Niemals. Sie sollten so schnell wie möglich ins Gebirge flüchten.
Ja, und seine Frau, was ist mit ihr passiert?
Ja, seine Frau. Deine Tante. Sie blieb stehen und sah sich um.
Und dann?
Der feurige Regen holte sie ein. Sie musste sterben. Dazu kam aus den Salzlagern des Bodens das Grundwasser hoch und überschwemmte die ganze Ebene. Und so wurde auch Lots Frau vom Salzwasser überspült. Sie wurde zu einer Salzsäule. Sie war Gott ungehorsam gewesen.
Und die anderen?
Sind alle umgekommen. Alle.
Waren sie denn alle so furchtbar böse?
Ja. Ja, Gott ist heilig. Ich vergesse nie, wie Gott es mir sagte. Er sagte, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Ja, das sagte er. In Sodom und Gomorra passierten besonders schlimme Dinge. Die Leute haben nicht nur Gott verachtet, sie haben durch ihre Gier sich und andere kaputt gemacht. Gott kann Unrecht, kann Sünde nicht vertragen. Er verabscheut die Lüge. Er verabscheut alles Böse. Und er will, dass die Menschen das Böse sein lassen. Er möchte, dass es ihnen gut geht. Er will ihnen helfen und ihr Gott sein. Aber stell dir vor, ihr sagt, die Menschen wollten von Gott nichts wissen. Sie wollten weiterhin das Böse tun. Und darum waren noch nicht einmal 10 gute Menschen in Sodom und Gomorra. Menschen, die auf Gott achteten und seinen Willen tun wollten. Nicht einmal 10. Nur Lot und seine 2 Töchter wurden aus dem großen Gericht Gottes gerettet.
Hey, Rego! Hör mal! Rego, wach auf!
Was ist denn schon wieder?
Hörst du das nicht? Es ist Abraham, unser Herr. Er hat Holz. Ich war gerade draußen, ich hab's gesehen.
Wieso weckst du mich? Hast du ihn noch nie Holz hacken sehen, oben beim Altar?
Das ist es ja. Er ist nicht oben beim Altar.
Ja, und warum nicht?
Das möchte ich ja auch wissen. Hör mal, Rego, ich sag dir, da stimmt was nicht. Ich kenne Abraham. Ich weiß, wann er aufsteht und ich weiß, wann er mit seinem Gott redet. So früh war er ganz selten auf.
Vielleicht will er gar nicht opfern. Vielleicht will er sich nur ein Feuer machen oder braucht heißen Tee für Sarah oder seinen Sohn Isaac. Aber warte mal, du hast recht, da stimmt ja doch was nicht. Wir hatten doch genug Feuerholz klein gehackt.
Irgendetwas ist anders als sonst.
Jetzt kommt er zu uns. Dabei ist es noch fast dunkel. Ach, das gibt wieder einen langen, heißen Tag.
Der Friede Gottes sei mit euch. Wir verreisen. Und ihr sollt beide mitkommen. Ihr müsst damit rechnen, dass wir einige Tage unterwegs sein werden. Bitte, besorgt genügend Proviant für 4 Personen.
Mein Herr, erlaubt mir eine Frage. Was geschieht mit unseren Herden, mit unseren Zelten? Sollen wir ohne sie weiterziehen?
Ja, die Zelte, die Herden, die bleiben hier. Ich denke, dass wir in rund einer Woche wieder zurück sein werden. Ich werde jetzt Isaac wecken. Er wird mitkommen.
Er spaltet selber das Holz.
Belädt selber seinen Packesel.
Ich sage dir, da stimmt was nicht.
Ist doch egal. Los, auf! Proviant für 4 Personen für mehrere Tage. Hast du nicht gehört, was dein Herr sagte?
Gehört habe ich's wohl, aber ich verstehe das nicht. Er hätte uns doch noch einem Opferlamm fragen müssen.
Ich dachte schon, ich hätte schon wieder eins meiner besten Lämmer hergeben müssen. Anscheinend will er doch kein Opfer bringen. Nur wozu braucht er das Holz?
Ob Gott ihm einen neuen Auftrag gegeben hat? Ach, was soll's. Komm, lass uns an die Arbeit gehen.
Ich verstehe meinen Herrn nicht mehr. Nimm Isaac, deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und geh mit ihm in das Land Moria zu einem Berg, den ich dir noch zeigen werde. Und dort opfere deinen Sohn zum Brandopfer. Herr, mein Gott, ich verstehe dich nicht. Isaac, den Sohn, den du mir gegeben hast, Isaac soll ich dir als Opfer bringen, ihn selber töten auf dem Altar. Oh Gott, das kannst du nicht von mir verlangen. Du kannst alles haben, alles. Meine ganzen Herden. Aber lass mir Isaac. Warum hast du mir einen Sohn geschenkt, wenn du ihn töten willst? Ich kann es doch nicht. Ich doch nicht. Ich kann ihn nicht töten. Ich habe ihn so lieb. Er ist doch der verheißene Sohn. Auf ihn habe ich so lange gewartet. Und du hast doch gesagt, mein Bund gilt für Isaac. Seine Nachkommen sollen das Land erben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde und wie die Sterne am Himmel, so unzählbar. Du hast es gesagt. Und jetzt hast du gesagt, nimm Isaac, deinen Sohn, deinen einzigen, und opfere ihn. Ich verstehe dich nicht. Aber ich vertraue dir. Ja. Ja, ich vertraue dir. Ich weiß, du kannst ihn wieder lebendig machen. Darum will ich gehorchen. Und ich will es tun. Bitte gib mir Kraft.
Hey, Rigo, schau dich mal um. Fällt dir was auf?
Nee, wieso?
Kennst du die Berge da hinten nicht wieder? Na also.
Klar, jetzt weiß ich. Wir waren schon mal hier.
Ja, schon zweimal. Und da drüben auf dem Hügel da. Da haben wir doch mit den Königen verhandelt, als wir Lot und die ganzen Leute von Sodom befreit haben. Weißt du noch?
Und ob. Ich sehe noch unseren Herrn vor mir, wie er sich vor dem König von Salem hinkniete und ihm eine gar nicht so geringe Menge Geld gab.
Ja, hier in der Nähe hat der König von Salem sein Reich.
Da kommt Abraham.
So, wir bleiben erstmal hier. Ihr könnt euch dort bei dem Baum ausruhen. Isaac und ich werden dort auf den Berg steigen und wir werden zusammen Gott ein Opfer bringen. Ihr beide bleibt mit dem Lasttier hier.
Ja, Herr.
Isaac, mein Sohn, nimm das Holz für das Brandopfer. Ich trage das Feuer und das Messer.
Ja, Vater.
Wenn wir Gott unser Opfer gebracht haben, werden wir wieder zu euch zurückkehren.
Hast du was gemerkt? Sie gehen ohne Opferlamm.
Ja, woher sollten sie auch eins nehmen?
Weißt du, was das bedeutet? Sag mal, weißt du das nicht?
Ich weiß, was du denkst. Du denkst, Abraham wird seinen Sohn Isaak Gott opfern?
Ja, aber ich verstehe das nicht. Dann hat er doch keinen Erben mehr. Und wenn er es tut, dann kommt er doch allein zurück. Und er hat gesagt, dann werden wir wieder zurückkommen.
Ach, ist doch egal. Ringsum werden Kinder den Göttern geopfert. Alle tun das hier in diesem Land.
Aber bei Abraham ist es ganz anders. Er hat keine Götter. Er hat einen Gott, den man nicht sieht. Und doch vertraut er ihm. Weißt du, was ich glaube? Es ist ein Gott, der ihn auf die Probe stellen will.
Und du meinst, er wird Isaak nicht töten?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Vertraue auf Gott, vertraue auf Gott, vertraue auf Gott.
Mein Gott, du mein Herr, ich lobe dich. Ich preise deinen Namen. Du hast mir meinen Sohn wieder geschenkt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Als ich den Berg hinaufstieg, wusste ich nicht ein noch aus. Mein Sohn Isaac fragte mich, mein Vater, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Ich sagte zu ihm, Gott wird für ein Opferlamm sorgen. Und du, Gott, du hast es getan. Ja, ich baute den Altar, legte das Holz darauf und fesselte meinen Sohn Isaac und legte ihn auf das Holz und ich nahm das Messer und wollte ihn töten, denn du hast es ja befohlen. Und da geschah es. Zweimal hast du mich gerufen, zweimal. Abraham, Abraham! Und dann kam dein Befehl, halte ein, tue dem Jungen kein Leid an. Du hast meinen Gehorsam erkannt. Ja, ich war bereit, meinen Sohn dir zu opfern. Und dann sah ich das Schaf, im Gestrüpp hat es sich verfangen. Dieses Schaf opfere ich dir anstelle meines Sohnes Isaac. Du, Herr, hast vorgesorgt. Ja, ich weiß jetzt, dass du mich liebst. Ich weiß es jetzt. Ich preise deine Liebe. Dein Erbarmen. Ich lobe dich. Ich bete dir.
Eine schwierige Prüfung für dich, Abraham. Doch Gott schickt zur Rettung ein junges Opferlamm.
Vertraue auf Gott, Abraham, vertraue auf Gott. 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 Jesus starb einst am Kreuze für unsere Sünd und durch dieses Opfer gerettet wir sind.
Gott hatte ein Schaf für Isaak besorgt. Dieses Schaf band Abraham auf den Altar und nun floss das Blut dieses Tieres, nicht das Blut seines Sohnes. Gott hatte vorgesorgt und darum nannte Abraham diesen Ort, der Herr sorgt vor. Gar nicht weit weg wurde später der Tempel Salomos gebaut. Jeden Tag wurden Tiere zur Ehre Gottes geopfert. Und dann geschah es noch einmal, dass ein Vater seinen Sohn, den einzigen, den er lieb hatte, opferte. Aber für ihn wurde kein Lamm gefunden. Dieser Sohn musste wirklich sterben. Gottes Sohn, Jesus Christus. Gott hat ihn nicht geschont, sondern für uns alle, für mich und für dich dahingegeben. Er trug die Strafe für unsere Sünden, die Sünden der ganzen Welt. Er war das Lamm, das der Welt Sünden wegnimmt, unser Heiland. Und jeder, der sich ihm anvertraut, erkennt erstaunt, wie sehr Gott uns liebt. Er liebt uns so, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der sich ihm anvertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.